Deutschlandfunk Interview.
Am Telefon ist jetzt Andrew Ullmann, Obmann der FDP im Bundestagsgesundheitsausschuss und selbst Infektiologe. Schönen guten Tag, Herr Ullmann.
Guten Tag, Herr May.
Lockerung an Weihnachten. Ihr Ärztekollege Frank-Ulrich Montgomery hat gerade im Beitrag gesagt, das ist infektiologischer Wahnsinn. Für Sie auch?
Also ich würde das jetzt nicht so unterschreiben. Ich halte es für wahnsinnig, dass wir viele andere Regularien haben, die keine Evidenz haben, dass sie wirklich helfen. Ich denke, unstrittig ist, dass man Abstand halten muss, Maske tragen sollte. Und gerade wenn man mit der Familie zu Weihnachten zusammenkommt, muss jeder auch Verantwortung auch zeigen, dass wenn er krank ist, sie nicht besucht, beziehungsweise dann auch eine Maske trägt. Ich werde meine Eltern voraussichtlich Weihnachten mit meiner Familie auch besuchen, werde aber auch entsprechende FFP2-Masken haben. Und meine Eltern auch.
Jetzt sind Sie natürlich Infektiologe und gehen mit gutem Beispiel voran, auch als Politiker. Aber haben die letzten Wochen und Monate nicht gezeigt, dass all diese Appelle einfach nicht gefruchtet haben? Die Zahlen gingen hoch?
Also letztendlich muss man sagen, die Appelle haben tatsächlich funktioniert. Ich würde es genau umgekehrt interpretieren wollen, denn im Oktober wurden wir doch alle nervös, als die Zahlen angestiegen sind und dann hieß es, Leute, denkt daran, Aha-Regeln sind wichtig, La-Regeln sind richtig, diese bitte einhalten.
Das wurde auch im August gesagt, das wurde im September gesagt und die Zahlen sind exponentiell gestiegen.
Ja, die sind ja bis Oktober, bis Anfang November sind die exponentiell gestiegen und dann wurde es langsamer und linear innerhalb einer Woche in der ersten Novemberwoche und das war nicht ursächlich eines Lockdowns, die wir in der Gastronomie beispielsweise gesehen haben,
sondern das
war
eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Woher wissen Sie das, dass es nicht ursächlich des Lockdowns war?
Relativ einfach, denn das Virus braucht eine gewisse Zeit, um jemanden zu infizieren, also krank zu machen und die Inkubationszeit beträgt etwa 14 Tage. Und dann kann man es ja durchrechnen. Die Maßnahmen, die dann ergriffen worden sind zum 1. November, müssten dann frühestens am 15. November greifen. Aber gerade wenn man sich die R-Werte sich anschaut, die Replikationswerte, dann kann man ja sehen, dass es gleich war, um die 1 herum. Da hat sich also nichts weiter in der Dynamik entwickelt. Wir bewegen uns seitwärts, aber da müssen wir natürlich noch gucken, wie wir da noch weiter uns verbessern können.
Herr Ullmann, ich will mich jetzt nicht mit Ihnen, will jetzt nicht mit Ihnen hier eine Rechenstunde aufmachen, aber meines Wissens ist jetzt der R-Wert signifikant, beziehungsweise auch die Fallzahlen steigen nicht mehr seit ungefähr einer Woche. Das sind genau 14 Tage nach Beginn des Lockdowns. Habe ich das falsch interpretiert?
Das ist ja eine falsche Interpretation. Wenn man die Daten aus dem RKI sich anschaut, sieht man eine Abflachung der Kurve seit vor dem 1. November. Ja, und diese Zahlen sind auch da. Ich sage ja nicht, dass die Zahlen nicht ansteigen, aber wir sehen sogar auch, dass die R-Werte relativ stabil sind. Ich will jetzt nicht mich fokussieren auf eine Zahl, weil das wäre falsch und auch nicht richtig. Aber alle Abbildungen, die wir vom RKI sehen, gibt es Schwankungen, aber die sind relativ stabil. Und die Kanzlerin hat ja heute auch zugegeben, wir bewegen uns seitwärts. Und da muss man natürlich kritisch hinterfragen, wenn die Maßnahmen, die ergriffen worden sind, nicht funktionieren, sind denn alle Maßnahmen auch in dieser Art und Weise notwendig. Ich behaupte jetzt nicht, und das will ich hier nochmal explizit betonen, dass die AHA-Regeln wichtig sind, dass wir die Kontakte reduzieren müssen, dass Großveranstaltungen nicht stattfinden können. Das ist außer Frage. Nur diese Kleinteiligkeit, wo wir jede Woche irgendwas Neues erfahren, das muss man natürlich auch wissenschaftlich mal in Frage stellen, ob das alles so sinnvoll ist oder auch nicht.
Herr Ullmann, bleiben wir mal bei diesem Thema. Wenn wir ins Ausland schauen, zum Beispiel Belgien, Tschechien, Frankreich, alles Länder, die extrem hohe Fallzahlen hatten, jetzt in den letzten Monaten deutlich höher als in Deutschland. Die haben einen deutlich härteren Lockdown verhängt und alle drei stehen jetzt besser da als wir. War das der Fehler? Haben wir Zeit verplempert?
Wir haben sicherlich Zeit verplempert und das schon seit Monaten, denn wir haben uns nicht widerstandsfähig gemacht gegenüber einer zweiten Welle. Ich hatte ja schon im Sommer gesagt, wir müssen uns vorbereiten auf eine zweite Welle im Herbst. Das ist nichts Unnatürliches, das war zu erwarten und da hätten wir das Gesundheitssystem, die Gesellschaft, auch die Wirtschaft besser darauf vorbereiten können. Ich will noch ein weiteres Beispiel bringen. Sie bringen unsere europäischen Nachbarländer, aber schauen wir doch mal nach Asien, nach Südkorea, Taiwan oder Japan. Da sind diese Lockdowns haben nicht stattgefunden, sondern die haben durch Kontrolle der Quarantäne und die Isolierungsmaßnahme und Einhaltung der AHA-Regeln haben sie es geschafft, dass sie ohne Lockdown kaum Infektionen haben.
Und mit einem Datenschutz, der hier in Deutschland absolut nicht vermittelbar wäre, beziehungsweise mit keinem Datenschutz. Müssen wir diese kritisch schlucken?
Also da bin ich ja bei Ihnen. Kein Datenschutz würde ich jetzt nicht behaupten. Aber die Möglichkeit, gerade bei unserem Corona-Warn-App, könnten wir mit einem sogenannten Opt-in-Option durchaus auch diese freiwillige zur Hilfenahme der Daten auch durchaus benutzen. Wir kennen das ja von den Apple-Apps, von den Google-Apps. Da geben wir ja schon Daten her. So etwas wäre durchaus möglich, aber Sie haben recht. Datenschutz ist etwas Wichtiges. Das müssen wir natürlich auch gegenüber unser Allgemeinwohl abwägen. Das ist außer Frage. Aber da gibt es die Möglichkeit der Freiwilligkeit. Und diese Option gab es nicht. Oder gibt es bis dato nicht.
Herr Ullmann, Sie haben gerade gesagt, viele Maßnahmen haben sich als nicht sinnvoll erwiesen. Welche Maßnahmen außer jetzt Einhaltung der AHA-Regeln wären denn sinnvoll? Sollen wir einfach nur appellieren tatsächlich?
Nein, also welche Maßnahmen wichtig wären, kennen wir auch aus der Krankenhaushygiene. Wir können nicht alles eins natürlich übertragen, aber hier wäre beispielsweise die Wichtigkeit zu gucken, ob im öffentlichen Nahverkehr die Zahl der Mitreisenden so hoch gehalten werden kann, wie sie gehalten wird. Natürlich kann man eine Haltestelle oder zwei Haltestelle weiterfahren, wenn alles voll ist, aber die Gefahr einer Infektionsübertragung ist gegeben, wenn man eng beieinander ist. Das sind die Regeln sind relativ einfach. Man muss einfach Abstand halten und Barrieren versuchen aufzubauen. Und vielleicht mit neuen Methoden, die dem 21. Jahrhundert auch würdig ist, mit Testmöglichkeiten. Und das klingt so einfach wie auch schwierig, denn wenn wir jetzt beispielsweise Schnellteststationen in den Städten hätten, könnten die Besucher von Pflege- und Altenheimen, von Krankenhäusern, ihre Angehörigen, ihre Freunde besuchen. Das muss natürlich auch mit Manpower belegt sein. Mhm. Aber das sind alles Möglichkeiten, die jetzt noch nicht evaluiert worden sind. Stattdessen werden aber Milliarden ausgegeben, anstatt möglicherweise in den direkten Infektionsschutz zu investieren.
Naja, die werden ja evaluiert, nur die sind momentan, haben wir diese Möglichkeiten anscheinend noch nicht. Was hätten denn Bund und Länder dann jetzt in dieser konkreten Situation, wo die Fallzahlen nicht runtergehen, anders machen sollen? Was werfen Sie denn konkret vor?
Ich halte konkret vor, dass nicht gut genug in der Kommunikation die Aufklärung stattgefunden hat. Jeder weiß das, Sie wissen das, ich weiß das, aber wir müssen auch verstehen, dass wir nicht die Mehrheit der Bundesbürger auf unsere Seite ziehen müssen, dass diese Maßnahmen sinnvoll sind, sondern müssen alle auf unsere Seite ziehen. Denn es ist nicht eine demokratische Abstimmung, das Virus kümmert sich nicht um Demokratie, sondern greift jeden Menschen auch an. Und hätte man eine vernünftige Kommunikationsstrategie vorweg gehabt, hätten wir möglicherweise diese hohen Zahlen nicht gehabt. Und zweitens, bisher konnte mir weder im Gesundheitsausschuss noch auch vom Gesundheitsamt mir sagen, wie gut die Quarantänekontrollen stattfinden. Denn das ist ja, was auch in Korea und Südkorea oder in Taiwan funktioniert. Die Kontrolle der Quarantänemaßnahmen, die Isolierungsmaßnahmen. Das ist natürlich sehr personalintensiv, aber da hätte man im Vorfeld schon Monate zuvor sich darauf vorbereiten können, damit man neben der Nachverfolgung auch die Kontrolle dieser Isolierungsmaßnahmen hätte einführen können.
Jetzt möchte Angela Merkel sich dafür einsetzen, die Skigebiete europaweit zu schließen. Unterstützen Sie dieses Ansinnen? Ist ein Skiurlaub das Richtige, was man in dieser Situation tun kann?
Noch einmal, die Problematik der Urlaube ist die Enge, die man denn in einem Raum zusammenkommt. Wenn man in einem Raum von, ich sag mal, 20 Quadratmeter mit 5 Leuten da zusammensitzt, ist die Gefahr der gemeinsamen Ansteckung, wenn einer infiziert ist, sehr hoch. Dann ist die Frage natürlich, wie weit gemeinschaftliche Zusammenkommen verhindert werden kann in einem Skiurlaub. Und da kann es nur funktionieren, wenn man die Zahl der Urlauber dann begrenzt. Man kann es nicht auf null runterfahren. Ich halte das in unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung nicht für gegeben. Aber da müsste man sicherlich abwägen. Es nützt nichts, wenn wir sagen, Österreich, Deutschland verbietet Skiurlaub und dann fahren alle in die Schweiz. Dann
wäre eine
sicherlich
eine zweite
Explosion. Ja, aber Schweiz gehört nicht zur EU.
Andrew Ullmann war das, FDP-Gesundheitspolitiker und Infektiologe war das. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Ullmann.
Ich danke Ihnen, Herr May.